Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Heute hören wir die Geschichte von Antonia, die ich in unserem Gespräch bei ihrem Spitznamen Toni nennen darf. Sie hat viel durchgemacht in ihrem jungen Leben und musste große Verluste ertragen. Das Besondere an Toni ist, ihr werdet es gleich hören, dass sie daran gewachsen und nie zerbrochen ist. Darum ist dies auch eine Folge über Resilienz und Zuversicht. Wenn ihr erfahren wollt, wie man sich trotz Schicksal und schwerer Zeiten nicht vom Weg abbringen lässt, seid ihr heute hier genau richtig. Schwer zu sagen ist ihre Geschichte gar nicht, sagt Toni. Sie erzählt sie uns gerne, weil sie trotz allem ein Teil von ihr ist. Toni ist 23 Jahre alt und wurde in jungen Jahren von Schicksalsschlägen getroffen, die einfach kein Ende nahmen. Sie erzählt uns, wie sie die Krebserkrankung ihrer Mutter bis zum letzten Tag begleitet hat, wie ein Blitzeinschlag in dieser Zeit ihr Haus komplett zerstörte und wie sie wenige Jahre nach dem Tod ihrer Mutter den plötzlichen Tod ihres Bruders verkraften musste. Ja, ihr denkt es euch schon, diese Folge ist an manchen Stellen etwas traurig. Und gleichzeitig ist es eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte einer 23-Jährigen, denn Toni trägt eine große Lebensfreude und eine erstaunliche Kraftquelle in sich. Welche das ist, wird sie uns erzählen. Viele Menschen da draußen, vielleicht auch einige von euch, haben ähnliche Schicksalsschläge wie Toni erlebt, die für manche schwer zu sagen sind. Vielleicht findet Toni heute Worte für all jene, die nicht gut darüber sprechen können. Und alle anderen inspiriert sie vielleicht einfach mit ihrer positiven Art und Zuversicht. Es ist erstaunlich, wie sie wieder ins Leben zurückgefunden hat. Viel Freude beim Zuhören. Sie hat vor dem Urlaub die Diagnose bekommen, hat es niemandem von euch gesagt, genau. Um euch einfach noch eine schöne Zeit.
Genau. Die Ärzte haben auch gesagt, dass die Aussichten jetzt nicht so rosig sind. Und dann ist ein paar Minuten später bei uns zu Hause ein Blitz eingeschlagen.
Was?
Und uns die Botschaft übermittelt haben, dass mein Bruder ja nicht mehr aufgewacht ist. Und ich glaube, das habe ich auch natürlich meiner Mama zu verdanken. Und deswegen habe ich auch ganz stark dieses Urvertrauen und weiß, dass letztlich trotzdem alles gut wird, so doll in mir.
Bist du bequem?
Ich bin bequem, ich bin ready.
Liebe Toni, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Danke,
dass du heute da bist, denn uns beide verbindet etwas. Wir haben beide in sehr jungen Jahren mehrere Schicksalsschläge erlebt. Bei dir ist das noch gar nicht so lange her. Du bist jetzt wie alt?
23.
Du musstest in deinen jungen Jahren schon durch so viel durchgehen und ich muss heute ein bisschen aufpassen, dass ich professionell und souverän durch diese Aufnahme komme, weil mich deine Geschichte sehr berührt. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz, wie du heute lebst und wie du so groß geworden bist. Du lebst heute gerade umgezogen, richtig?
Korrekt.
In einer berufstätigen WG so ungefähr, ne?
Genau, ja. Mit meinen besten Mädels zusammen, ganz frisch nach Münster gezogen, vorher 5 Jahre in Dortmund gewohnt.
Aufregend,
ja,
voll schön, dass du in Münster bist. Wie bist du groß geworden, Toni?
Also ich bin hier ganz in der Nähe von Münster aufgewachsen, auf dem Dorf. Und wir waren zu Hause in der Familienkonstellation immer zu viert. Meine Mama, mein Papa, mein 2 Jahre jüngerer Bruder und ich. Und Kette, wenn ich an meine Kindheit denke, muss wirklich sagen, pure Liebe, Harmonie und Freude. Also
ehrlich?
Ich bin wirklich in purer Liebe aufgewachsen. Meine Mama war immer ein ganz, ganz lebensbejahender Mensch und mein Papa hat immer relativ viel gearbeitet, aber trotzdem hatten meine Eltern eine super harmonische Ehe und so haben sie uns auch erzogen. Also jeder Tag war irgendwie gefüllt von Positivität und pure Liebe.
Boah, wie schön ist das denn? Das kann ja auch nicht jeder sagen, ne?
Überhaupt nicht. Also ich bin super dankbar, das heute so sagen zu können.
Mhm.
Und auch wenn ich mit mehreren Leuten darüber rede, das ist ja wirklich in den seltensten Fällen leider eigentlich so, dass Leute das behaupten können, aber meine Kindheit war wirklich sehr, sehr schön.
Und bis wann würdest du sagen, war das so? Wann änderte sich das?
Das änderte sich, als meine Mama krank wurde. Zu dem Zeitpunkt war ich 11 Jahre alt und mein kleinerer Bruder war 9 Jahre alt. Und da hat meine Mama die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und da hat sich quasi dieses ganze harmonische Leben um 180 Grad einfach wirklich gedreht. Und wir mussten auf einmal groß werden. Also mein Bruder und ich, obwohl wir eigentlich noch klein waren, überhaupt gar nicht das Alter, um sich irgendwie mit solchen Themen zu befassen. Genau. Und die Ärzte haben auch gesagt, dass die Aussichten jetzt nicht so rosig sind. Das war eine ganz, ganz furchtbare Zeit, weil das einfach mit ganz viel
Ängsten auch, ne?
Ängsten zu tun hatte. Mein Bruder und ich waren auf einmal ganz doll auf uns auch alleine gestellt. Nicht, dass wir jetzt alleine gelassen wurden oder so, aber ja, es wurden natürlich ganz normale Alltagssachen.
Änderten sich.
Genau. Mhm. Also, ne, da kann man sich natürlich super glücklich schätzen, aber bei uns war es halt einfach immer so, dass mittags wurde gekocht, der Haushalt wurde gemacht, es wurde Wäsche gewaschen und all solche Themen. Die mussten wir jetzt nicht komplett übernehmen, aber trotzdem mussten natürlich gewisse Sachen einfach von uns übernommen werden.
Klar, ich meine, eure Mama war auch einfach jetzt nicht mehr für euch so richtig da, ne?
Genau.
Und ich weiß aus eigener Erfahrung, meine Mutter ist an Krebs erkrankt, als ich 8 war und verstorben, als ich 13 war. Und ich weiß auch noch, dass wir auch plötzlich ganz viel Aufgaben übernehmen mussten.
Ja.
Und sie war auch nicht mehr insofern für uns so da, weil sie so viel mit ihrem Schmerz und ihren eigenen Ängsten zu tun. Sie ist ja nicht nur Mutter, sie ist ja auch nur Mensch, ne?
Ja,
deine
auf
Mutter
jeden
auch.
Fall.
Ich glaube, das ist für Mütter dann schwierig, das alles gleichzeitig zu jonglieren, wenn sie in dieser Krankheit stecken.
Auf jeden
stecken,
Fall, ne? Einfach seinen Kindern noch diese Positivität vermitteln zu können, aber trotzdem irgendwie sich selbst auf seine Heilung zu konzentrieren, das ist natürlich auch mega schwierig. Also.
Mhm. Du erzählst uns gleich, dass sie danach erstmal wieder geheilt war, aber
ja.
In diesem Jahr war das ein raketenartiges Kindheit zu Ende, groß erwachsen werden.
Voll. Vielleicht kannst du das selber nachvollziehen, auch als Kind schon, auch in diesen jungen Jahren, man nimmt sich irgendwie dieser Verantwortung an und ich war dann ja auch nur mal die Ältere. Ich habe auch gesehen, dass mein jüngerer Bruder, der ja dann wirklich noch klein war, auch mit dem Thema irgendwie gar nicht umgehen konnte.
Konntest du mit deinem Bruder reden über das, was
überhaupt
zu Hause passiert?
Überhaupt nicht tatsächlich. Also mein Bruder konnte auch überhaupt nicht über Gefühle sprechen. Ich habe komplett gemerkt, dass dieser Mensch überhaupt nicht damit zurechtkommt. Ich glaube, weil er einfach auch noch mal ein bisschen kleiner war und alles irgendwie nicht so richtig greifen konnte. Wir wussten aber immer unausgesprochen, was quasi Phase ist. Und
wie es euch geht.
Genau, wie es uns geht. Und dass wir immer uns aufeinander verlassen können.
Mhm.
Und das war bis zum Ende so.
Hat deine Mutter oder dein Vater, haben die euch gesagt, dass das zum Tod eurer Mutter führen kann, aber dass sie alles tun wird? Also so war es bei uns. Bei uns hat, ich weiß nicht mehr wer, vermutlich unsere Mutter gesagt, man kann daran sterben, man muss aber nicht und sie wird alles geben, damit das nicht passiert.
War es auch so bei uns, ja.
Also sind die schon sehr ehrlich gewesen.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man dann wirklich dieser Worst Case dann nachher eintritt und ja, man hat das vorher nicht offen kommuniziert mit den Kindern, wird es, glaube ich, schon
noch
schwieriger,
ne?
Mhm. Ja.
Und dann ist sie nach einem Jahr Behandlung erstmal wieder gesund gewesen, geheilt?
Genau, komplett wiedererwarten tatsächlich. Alle Ärzte waren auch, es war wirklich wie so ein Wunder. Aber die Frau war wirklich geheilt, also geheilt in Anführungszeichen. Und danach war sie wirklich nochmal 5 Jahre gesund. Ich sagte ja zu Anfang, dass sie wirklich so ein komplett positiver Mensch war. Und ich glaube, mit dieser Grundvoraussetzung und dann nochmal diesem Wissen, wie nah sie schon dem Tod war, hat sie nochmal ihre ganze Sichtweise auf das Leben verändert und ist nochmal ganz anders mit uns umgegangen.
Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Erzähl, was hat sich dann, also wie war sie in den 5 Jahre lang, war sie gesund,
genau.
Sagst du? Mhm.
Sie hat wirklich uns immer das Gefühl gegeben, macht das, was ihr machen wollt, lebt euren Traum, seid wirklich, wer ihr sein wollt, liebt, wen ihr wollt. Und das hat uns natürlich auch nochmal ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl irgendwie gegeben.
Mhm.
Und wir haben vielleicht den einen oder anderen Urlaub mehr gemacht. Und zum Beispiel hat sie sich immer ein Pferd gewünscht, konnte aber nie reiten, hat sich dann von heute auf morgen ein Pferd gekauft.
Ehrlich?
Ja. Hat mit dem Reiten angefangen. Nee, aber das waren dann also Themen, die sie dann auf einmal umgesetzt hat und sich auch wirklich auf sich auch konzentriert hat, was vorher halt nicht so der Fall war. Ich glaube, sie hat sich immer sehr zurückgestellt, immer auch viel für uns gelebt. Und das hat man einfach total auch in ihrer Art und ihrem Umgang mit uns dann auch gemerkt.
Ich finde gerade diese Phase, von der du gerade erzählt hast, diese 5 Jahre, wo deine Mutter euch das Leben einfach auch nochmal intensiver vor Augen gehalten hat.
Ja.
Das war ja eigentlich eine ganz schöne Achterbahnfahrt, weil du hattest eine schöne Kindheit und dann das schlimme Jahr der Erkrankung gefüllt mit Ängsten und dann eigentlich nochmal eine richtige, ich sag jetzt mal Hochphase,
ja,
nochmal eine richtig, richtig intensive, schöne Zeit.
Mhm. Genau, heute betrachte ich das aber auch als absolutes Geschenk, also nach diesen 5 Jahren ist sie dann ja nochmal krank geworden und dann auch relativ schnell gestorben, aber aus heutiger Sicht, ja, hätte das ja auch, diese 5 Jahre hätten mir oder uns als Familie ja niemals gegeben werden müssen. Und wir hatten sie trotzdem. Und deswegen bin ich einfach so, so dankbar, dass wir diese Jahre noch hatten, weil die waren wundervoll und auch wenn es davor schwierig war. Aber das ist rückblickend wirklich ganz, ganz magisch für mich.
Großes Geschenk, ja, das glaube ich. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich finde genau das so beeindruckend. Toni ist dankbar. Sie hätte alle Gründe, sich benachteiligt zu fühlen, die Ungerechtigkeit des Lebens anzuklagen, sich zu beschweren, dass ihr die leichten Jahre ihrer Jugend genommen wurden oder Selbstmitleid zu empfinden. Aber sie ist dankbar. Obwohl sie furchtbar gelitten hat, ist das Glas für sie eher halb voll als halb leer. Wie geht das? Wie entsteht Dankbarkeit? Diese Frage beschäftigt die Neurowissenschaft, die Philosophie und die Psychologie gleichermaßen und es gibt zahlreiche Studien dazu. Die Neurowissenschaftler sagen, unterm Strich kann Dankbarkeit erlernt werden, da sie dieselbe Region im Gehirn aktiviert wie die für positive Gefühle. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Darum ist Dankbarkeit auch eine Haltung, sagen die Philosophen. Sie wird geformt durch Demut, durch die Erkenntnis, dass wir nicht alles kontrollieren können und durch den Blick auf die Fülle des Lebens statt auf den Mangel. Die Psychologen sagen, für die Entstehung von Dankbarkeit spielen kognitive Bewertungsprozesse eine wesentliche Rolle. Also wenn eine Freundin mich unterstützt und ich weiß, dass sie es bewusst und freiwillig getan hat, entsteht das Gefühl der Dankbarkeit. Darum ist Dankbarkeit auch ein Riesenbenefit für Beziehungen und Gemeinschaften. Aber wie entsteht Dankbarkeit in einer 23-Jährigen nach viel zu viel Unglück in viel zu wenig Lebensjahren? Ja, sie ist erwachsen, aber dafür, dass sie nur sehr wenig sorglose Lebensjahre bis heute hatte, finde ich sie erstaunlich gefestigt. Ich kann mir nur vorstellen, dass ihre Dankbarkeit hauptsächlich durch das Vorleben ihrer Mutter entstanden ist. Toni hat als Kind gespürt, dass die positive Lebenshaltung ihrer Mutter sich gut anfühlt, dass sie Stress reduziert, dass spezielle Lebenssituationen wie zum Beispiel eine Krebserkrankung besser gemeistert werden können, dass alle in der Familie ausgeglichener sind und sie ruhiger schlafen kann. Möglicherweise hat sich dadurch das Thema Dankbarkeit in ihr in kurzer Lebenszeit trotz einer Flut von Krisen verfestigt. Und Dankbarkeit ist auf jeden Fall offensichtlich, wie wir es bei Toni sehen, ein wichtiger Schritt zur Versöhnung mit Ereignissen. Meine Sicht war jetzt sehr analytisch, ich musste es aber einmal so betrachten, weil ich unbedingt verstehen will, wie Toni zu dieser Haltung gekommen ist. Denn es blieb ja nicht bei dem, was ihr bis jetzt gehört habt. Vielleicht versteht ihr umso mehr, warum ich so beeindruckt von ihr bin. Hört selbst. Mitten in dieser Zeit kriegt ihr irgendwann die Nachricht, der Krebs ist zurück.
Genau. Das war dann 2017. Zu dem Zeitpunkt war ich 15 und ja, war eigentlich ein ganz normales Jahr. Ich weiß noch, wir waren im Urlaub auf unserer Lieblingsinsel, beziehungsweise auch dem Lieblingsort von meiner Mama. Und
darf ich fragen, welcher das war?
Ameland, das ist eine holländische Insel und wir sind da immer einmal im Jahr hingefahren und sie ist da eigentlich immer total aufgeblüht, also nochmal mehr, aber dieser Urlaub war irgendwie schon anders, weil sie kurz davor diese Diagnose bekommen hatte. Sie hatte aber mit keinem darüber gesprochen, also auch nicht mit meinem Papa und auch nicht mit uns, weil sie uns halt auch diesen Urlaub nicht kaputt machen wollte.
Sie hat vor dem Urlaub die Diagnose bekommen, hat es niemandem von euch gesagt, um euch einfach noch eine schöne Zeit.
Genau.
Hatte sie eine Ahnung, war die Diagnose jetzt so, dass sie schon wusste? Also sie
das
hat ja
wird sehr, sehr schwer. Das wusste sie schon. Und wir haben uns alle schon in diesem Urlaub gefragt oder irgendwie gedacht, irgendwie ist sie komisch. Also sie ist komisch, ist irgendwie nicht greifbar. Rückblickend jetzt natürlich, wenn du überlegst, dass du so eine Diagnose bekommst und dann noch mit deiner Familie in deinem Lieblingsort in dem Urlaub sitzt.
Aber was die durchgemacht hat, emotional in dem Urlaub auch, ne? Durch wie viel Trauer sie gegangen sein muss, weil sie ihre Kinder anschaut und ihren Ehemann und wahrscheinlich mittlerweile wusste, in was für einem Stadium der Krebs zurückgekommen war und wusste, möglicherweise hat sie nicht mehr viel Zeit.
Ja.
Oh Gott, es geht mir voll nah.
Ja, voll.
Ja, und dann seid ihr aus dem Urlaub wieder zurück nach Hause?
Genau, wir sind dann zurückgekommen. Dann relativ schnell hat sie es dann natürlich auch meinem Papa gesagt und auch uns. Und sie hatte dann wirklich schon Metastasen im ganzen Körper, also das war jetzt nicht nur der Brustkrebs zurück. Und sie hatte zusätzlich noch einen großen Gehirntumor und dann hatte sie diese Gehirn-OP, wo man auch nicht wusste, also eine Gehirn-OP ist ja eh immer schon gefährlich, aber bei dieser Art war es eh schon so, dass wir quasi nicht wussten, ob sie wieder aufwacht. Glücklicherweise hat sie das dann auch überstanden. Sie war aber komplett geschwächt, sie konnte nicht sprechen, sie war wirklich, ich glaube, der Körper war einfach komplett runtergefahren. Und da weiß ich noch ganz genau, an diesem Tag, da hatte sie sich auch so doll gefreut, einfach nach Hause zu kommen, um halt regenerieren zu können und dann einfach, ja, zu Hause zu sein und sich auf sich zu konzentrieren. Und dann waren wir alle zu Hause. Ich weiß noch, ich habe mich auch total gefreut. Meine Oma war da, mein Opa, mein Bruder, mein Papa. Und wir haben alle zusammen gegessen. Und dann ist ein paar Minuten später, wo wir alle an diesem Tisch saßen, eigentlich alles in dem Moment den Umständen entsprechend gut. Bei uns zu Hause ein Blitz eingeschlagen.
Was?
Genau. Jede Elektroleitung ist durchgebrannt. Wir hatten einen Riesenbrand zu Hause. Das Haus war ab sofort nicht mehr bewohnbar. Also unser Zuhause. Ich glaube, es sind über 50 Feuerwehrwagen aus der ganzen Umgebung angereist. Und wir standen einfach nur als Familie vor diesem Haus mit dieser todkranken Mama irgendwie nebenein und konnten auch nie wieder in dieses Haus einziehen. Also wir mussten dann danach...
Toni! Oh, ihr merkt jetzt gerade meine Überraschung. An dem Tag, an dem deine Mutter nach Hause kam und ihr da alle sitzt, schlägt der Blitz in euer Haus ein und ihr müsst da raus und könnt nicht mehr einziehen.
Ja.
Kannst du mal nur zum Verständnis ganz kurz sagen, was passiert, wenn ein Blitz in ein Haus einschlägt, das danach nicht mehr bewohnbar ist? Was passiert
genau,
da?
Genau, also das war auch so, es fragen immer super viele, hattet ihr keinen Blitzableiter? Das ist vielleicht so die erste Frage. Doch, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass der Blitz an der einen Seite des Hauses eingeschlagen ist, dann einmal das ganze Dach angehoben hat und an der anderen Seite des Hauses wieder raus.
Oh.
Und dabei ist halt wirklich jede Elektroleitung im ganzen Haus durchgebrannt. Es gab einen Riesenknall. Es hat gebrannt im Dachgeschoss, es waren auch bis im Erdgeschoss dann überall Löcher in den Wänden, alles kaputt, genau.
Und ihr seid aufgesprungen, habt den Lärm gehört wahrscheinlich, seid raus, habt den Schaden gesehen und irgendwann.
Direkt die Feuerwehr natürlich gerufen.
Okay.
Ja, und da mussten wir natürlich irgendwie gucken, wir mussten dann in der Ferienwohnung übergangsweise ziehen, direkt, also ne, von jetzt auf gleich, wir hatten ja auch gar nichts dann. Also wir konnten noch ein paar Sachen holen, aber das war schrecklich, weil das war auch keine schöne Ferienwohnung natürlich. Man hatte diese Mama dabei, die sich total auf zu Hause gefreut hatte, todkrank war.
Mhm.
Es war dann auch eine Mini-Ferienwohnung, wir saßen alle aufeinander und keiner wusste so richtig,
wie es weitergeht.
Und dann darüber hinaus war man ja auch einfach noch eine ganz normale, also in Anführungszeichen ganz normale Jugendliche, die eigentlich zur Schule gegangen ist. Es standen irgendwie Partys an, die ersten, man hatte seinen ersten Freund vielleicht.
Ja.
Und ich hatte halt nebenbei irgendwie dann noch so einen Brecher auf einmal, ne? Das war irgendwie schon ziemlich hart.
Ja, das muss eine wahnsinnig harte Zeit für euch gewesen sein. Und auch für deine Mutter, wenn man überlegt, dass es ihr körperlich schlecht ging und jetzt war die nicht in ihrem eigenen Haus und ihrem eigenen Bett. Und wie ging es dann weiter?
Genau, wir waren dann in dieser Ferienwohnung die ganze Zeit und es ging dann mit ihrem Gesundheitszustand halt auch wirklich rapide bergab. Man hat auch so ihr angemerkt, dass ja, sie war bis zum Schluss zwar trotzdem noch dieser Kämpfer und man hat wirklich gemerkt, dass sie alles gibt, auch für uns, aber trotzdem hat man so nach und nach, auch wenn ich mir das nicht so richtig eingestehen wollte, weil ich gedacht habe, wir oder sie hat es einmal geschafft, wieder gesund zu werden, wir schaffen das nochmal. Ja, aber so nach und nach kamen dann immer mehr so Realisationsmomente dazu, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich muss mich darauf einstellen, dass meine Mama wahrscheinlich nicht mehr bei uns sein wird irgendwann.
Habt ihr darüber gesprochen?
Ich weiß noch einen Moment, da hat meine Mama meinem Papa eine Karte geschrieben und das war irgendwie so eine ganz, ne, so eine kitschige Karte eigentlich, wo vorne so ein älteres Ehepaar drauf war, irgendwie 90 und so beide am Lachen und dann stand da irgendwie sowas drauf, mit wir beide glücklich für immer, irgendwie sowas, ne?
Mhm.
Und dann hatte ich die irgendwie gelesen und dann standen ein paar Worte drauf und als letzter Satz stand, das wünsche ich dir, schräger uns. Und dieses, das wünsche ich dir, weil wahrscheinlich klar ist, dass sie halt irgendwann nicht mehr an seiner Seite sein wird, hat in mir so viel ausgelöst und hat mir das wirklich einfach klar vor Augen geführt, wo ich dann auch nochmal mit ihr dann ein Gespräch gesucht habe und ja, aber auch so eine Mama kann einem Kind dann ja nicht diese Sorge nehmen. Also das war einfach ein ganz, ganz schwieriges Gespräch.
Hm. Ja. Sie musste das wahrscheinlich einfach bestätigen und dir zumuten, ne? Dass es so kommen kann und wird.
Genau, sie ist dann relativ schnell ins Krankenhaus gekommen. Da wurden dann auch noch ein paar Sachen gemacht, aber so wirklich war da einfach nicht mehr ein Ausblick. Und dann kam sie auch relativ schnell auf die Palliativstation. Und dann war das auch nur noch, eine Frage der Zeit, was natürlich unser Glück, sage ich mal, im Unglück war, dass wir uns natürlich darauf einstellen konnten. Das war kein plötzlicher Tod. Ja, man konnte Step by Step sich darauf einstellen, mit ihr natürlich auch reden, sich verabschieden. Ja, dann ging das eigentlich auch relativ schnell.
Hattest du ein paar letzte Worte mit ihr oder noch so einen letzten Moment? Wie war das? Hast du so richtig Tschüss gesagt und bist gegangen und wusstest, du würdest sie nicht wiedersehen oder wie war das?
Also bei uns war das so, dass man es natürlich nicht genau gewusst hat, wie viele Tage sind es noch, wie viele Wochen vielleicht. Man ist eigentlich jeden Tag, also ich war dann auch jeden Tag da. Immer nach der Schule sind wir da hingefahren. Aber ich weiß auch noch, das war eine völlig verrückte Zeit, weil ich musste zwischendurch eigentlich auch noch lernen für irgendwelche Prüfungen, was ja eigentlich so irrelevant erscheint. Aber man hat das dann einfach trotzdem gemacht da in diesem Krankenhauszimmer.
Bei ihr, ne?
Ja.
Ich auch. Ich habe meine Hausaufgaben als Schülerin am Krankenbett meiner Mutter gemacht.
Das ist doch krass, wenn man das rückblickend jetzt so betrachtet, oder?
Ja. Aber es war deine Normalität auch zu dem Zeitpunkt irgendwie, ne?
Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch krass, was der Körper und auch man als Mensch dann da irgendwie geleistet hat, ne? Also es ist schon krass.
Rückblickend, ne? In dem Moment funktionierst du und wenn du zurückblickst, denkst du, wie habe ich das überhaupt geschafft?
Genau. Und ich hatte dann schon, wo man jetzt wirklich wusste, okay, die Medikamente sind jetzt auch so hoch eingestellt, dass sie nicht mehr viel mitbekommt und dass da nicht mehr viele Tage sind, wo man quasi sich verabschieden kann. Solche Momente gab es. Und meine Mama hat es dann, das ist jetzt vielleicht auch sehr persönlich, aber hat uns dann, weil sie nicht mehr schreiben konnte, hat sie uns ein Audio aufgenommen.
Ehrlich?
Genau. Diese Audio habe ich auch bis heute noch.
Oh, du hast ihre Stimme.
Ja. Und das war irgendwie so auch bis heute. Also ich habe die Audio nicht oft abgehört. Vielleicht würden manche denken, man hat die am Anfang, hört die jeden Tag. Das war überhaupt nicht so. Aber es gab vereinzelte Momente, wo ich einfach ihre Stimme gebraucht habe. Ich kann wahrscheinlich auch jedes Wort aus dieser Audio nicht sagen. Aber das war einfach sehr, sehr schön und auch bis heute noch einfach ganz, ganz toll zu wissen, dass ich diese Audio immer abhören könnte, wenn ich sie abhören möchte.
Tröstlich irgendwie auch, ne? Ja. Und sie ist immer irgendwie ein bisschen da, wenn du diese Audio hörst.
Ja. Wie war das bei dir?
Unsere Mutter hat noch mit der linken Hand schreiben können. Der rechte Arm war total geschwollen, weil ihre Lymphdrüsen befallen.
Und auch so.
Und dann hat sie uns einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich habe den ganz oft hervorgeholt und habe ihn immer wieder gelesen, weil sie uns auch positive, kraftgebende Worte da reingeschrieben hat. Interessant, so ein bisschen wie die Audio von deiner Mutter. Darf ich fragen, wie deine Mutter mit Vornamen hieß?
Violetta.
Violetta. Eine starke Frau, Toni.
Ja.
Und dann ist sie verstorben.
Genau. Und dann waren wir auf einmal zu dritt. War ich mit meinen zwei Männern, Papa und meinem Bruder, zu dritt.
Mal einfach so eine Frage zu euren Lebensumständen. Habt ihr ein neues Zuhause gefunden?
Genau, wir haben dann ein neues Zuhause gefunden. Auch ein wunderschönes Zuhause. Also die äußerlichen Umstände waren wirklich schön. War natürlich aber trotzdem von heute auf morgen komplett anders. Und vor allem für mich war es auch so sehr, also ich war dann ja 16 und ja, es gibt einfach dann so viele Momente, wo man einfach eine Frau braucht. Also nicht, dass mein Papa nicht für mich da gewesen wäre und sich diesen Themen nicht angenommen hätte, aber
es ist was anderes mit einer Mama.
Genau.
Ja, als Tochter vor allem.
Auf jeden Fall. Und es gibt so viele Sachen, die man irgendwie zum ersten Mal erlebt, wo man einfach mit einer Frau sprechen möchte. Ne? Das hat mir wirklich enorm gefehlt. Plus einfach diese Person, die mich lesen konnte, die immer wusste, wie es mir geht und die war nicht mehr da.
Die hat dir eine emotionale Sicherheit immer gegeben und die hattest du jetzt gar nicht mehr so.
Genau.
Ne?
Und früher war es auch oft so, ich habe immer gesagt, es ist alles gut, mir geht's gut. Meine Mama wusste aber, dass es nicht so ist und hat nachgehakt. Jetzt habe ich gesagt, mir geht's gut und hat keiner mehr nachgehakt. Das war natürlich auch einfach für mich selber, wo ich erstmal lernen musste, okay, du musst dich trotzdem öffnen und darfst dich nicht zurückziehen und so, weil sonst frisst du halt alles in dich hinein.
Ja.
Ne?
Hattest du Freundinnen oder so einen ganz engen kleinen Kreis, wo du sagen konntest, da kann ich mich öffnen?
Gott sei Dank, ja. Also ich bin bis heute unheimlich dankbar. Also ich habe bis heute meine allerbeste Freundin an meiner Seite. Die war auch damals da und die war wirklich da und hat unsere Freundschaft natürlich auch nochmal
enger zusammengeschweißt.
Komplett, weil wenn man sowas wirklich dann zusammen durchsteht, füreinander da ist,
da passt kein Blatt mehr zwischen.
Auf
das
gar
ist
keinen
einfach,
Fall. Wie war das bei dir?
Ja, genau so.
Ja.
Mir ging das auch so. Ich hatte die zwei Schwestern meiner Mutter ganz eng an mir dran und die haben mich durch die Zeit getragen. So wie du das jetzt von deiner besten Freundin sagst, die hat dich getragen durch die Zeit.
Auf jeden Fall.
Toni, man könnte ja jetzt sagen, wenn das nicht schon ausreichend gewesen wäre in einem Alter, in dem du in so einem intensiven Entwicklungsprozess warst und hättest deine Mutter so sehr gebraucht in der Zeit, als wäre das nicht schon schwierig genug gewesen, hörte es ja nicht auf.
Genau, beziehungsweise danach sind ja wirklich viele Jahre vergangen, wo es dann eigentlich relativ ruhig in Anführungszeichen war. Natürlich war irgendwie alles anders und unsere Familie war natürlich auch irgendwie ganz anders. Aber mein Papa hatte dann irgendwann auch eine neue Lebensgefährtin bis heute und beziehungsweise die Partnerin hat auch zwei neue Kids mit reingebracht, was für uns dann auch zur Normalität war oder wurde. Aber vor ja, gut anderthalb Jahren kam dann tatsächlich von heute auf morgen der Schlag, beziehungsweise zwei Polizisten, die vor der Haustür standen und uns die Botschaft übermittelt haben, dass mein Bruder leider gesundheitsbedingt ja nicht mehr aufgewacht ist.
Nicht mehr aufgewacht?
Genau.
Was heißt, also was, wie alt war dein Bruder?
Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt 20.
Und du warst zu dem Zeitpunkt
21.
Ja. Mhm. Oh, wie furchtbar. Und du hast gedacht, das Schlimmste liegt hinter euch und Leben ging so weiter mit neuer Lebenspartnerin und Patchwork-Familie. Und dann passiert das.
Genau.
Wo warst du, als du die Nachricht bekommen hast?
Ich war zu Hause bei mir in Dortmund. Damals habe ich ja noch in Dortmund gewohnt. Ich habe dann tatsächlich einen Anruf bekommen.
Von einem Polizisten?
Nee, von meinem Papa tatsächlich. Also die Polizisten standen bei uns vor der Haustür. Und mein Papa hat mich dann angerufen. Ja, ich habe direkt nachdem ich aufgelegt habe, meine beste Freundin angerufen. Sie ist sofort losgefahren. Sie hat auch 2 Stunden von mir entfernt gewohnt zu dem Zeitpunkt. Hat mich direkt abgeholt und wir sind dann zurück zu meiner Familie gefahren.
Mhm.
Mein Papa.
Oh, Toni, ich kriege eine Gänsehaut nach der nächsten.
Ja.
Ich stelle mir die Frage, wie viel kann man tragen? Wie viel kann man ertragen? Erzähl mir, was passiert ist.
Genau, also bei meinem Bruder war das so, der war schon von klein auf, hatte Diabetes Typ 1. Das ist ja eine Zuckerkrankheit, aber man kann sich wirklich sehr gut einstellen lassen. Also, und da muss man quasi die Insulinregulation von außen zuführen.
Mhm.
Und der war von klein auf auch davon schon betroffen, mein Papa auch. Also es lag in der Familie. Aber trotzdem, wenn ja bestimmte Umstände passieren oder man zum Beispiel eine Überzuckerung hat oder eine Unterzuckerung, kann das tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden, weil der Körper halt irgendwann, wenn es in einem bestimmten Maß an Überzuckerung oder Unterzuckerung geht, dann einfach nicht mehr zurechtkommt. Und es dann halt sein kann, dass man dann automatisch ins Koma fällt. Und das ist dann passiert, weil mein Bruder hat auch alleine gewohnt.
Hat er sich nicht richtig gespritzt oder?
Man kann es nicht wissen. Also es kann sein, dass dann vielleicht mal vergessen wurde zu spritzen oder es wurde irgendwas gegessen, was dann erst im Nachhinein zu einer bestimmten Regulation des Zuckers geführt hat. Man weiß es im Nachhinein nicht. Aber die Info war dann einfach nur, dass er aus diesem Zustand halt nicht mehr wieder aufgewacht ist. Und das war halt über Nacht. Es war niemand bei ihm. Und das kann dann tatsächlich sehr, sehr schnell von jetzt auf gleich zum Tod führen.
Wer hat ihn gefunden? Er hat alleine gewohnt, ist wahrscheinlich dann nicht zur Arbeit erschienen oder so ähnlich?
Genau, ja. Und dann wurde halt mein Papa informiert und dann sind aber direkt auch schon Polizisten durch Nachbarn und so informiert worden und genau.
Wie hast du das ertragen? Ich meine, macht die Frage überhaupt Sinn? Also ich meine, du musst ja, was willst du machen? Du musst jetzt irgendwie damit auch zurechtkommen, ne? Wie denkst du an die Zeit zurück?
Also man weiß gar nicht, wie einem geschieht, weil es ist einfach auch so surreal und es war natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn man sich monatelang darauf einstellen kann. Ich habe natürlich null damit gerechnet, ist ja logisch. Ich habe mich auch nicht von meinem Bruder verabschiedet, ist ja klar.
Ja.
Genau, aber trotzdem, was ich dazu sagen muss, dass ich auch von Grund auf, das klingt dann vielleicht alles bei mir so einfach, aber ich bin wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch und ich glaube wahrscheinlich auch durch die Erziehung von meiner Mama oder das Dasein meiner Mama, weshalb ich alles immer sehr, sehr positiv sehen konnte das, oder darf.
Das hast du von deiner wunderbaren Mama Violetta.
Genau.
Ja.
Und ich hatte das Glück, einfach relativ schnell einfach wirklich mich auf diesen Akzeptanzgedanken festzurufen und einfach immer wieder mir vor Augen zu führen, okay, das sind Sachen, die passiert sind. Egal, wie oft ich das jetzt hinterfrage, egal, wie oft ich irgendwie vielleicht auch mir die Schuld gebe, wie irgendwem anderes, ich kann nichts ändern. Es ist passiert und ich gehe jetzt durch den Schmerz durch, ich nehme mich dem Thema an, aber ich blicke trotzdem nach vorne und versuche das Thema einfach
mitzunehmen, einfach so, wie es ist.
Mitzunehmen, genau. Und das hat mir sehr, sehr geholfen.
Glaubst du, dass du davor schon so schwere Zeiten durchgemacht hast und durchmachen musstest, glaubst du, die haben dir auch sowas wie Resilienz gegeben für das, was danach passiert ist?
Genau, also ich finde so ein bisschen, es gibt ja diesen ganz klassischen Satz, es werden einem nur die Steine in den Weg gelegt, die man auch bewältigen kann. Und mir hat dieser Satz einfach auch unheimlich geholfen, weil ich mir immer wieder vor Augen geführt habe, okay, ich habe sowas einmal erlebt, ich schaffe das auch nochmal.
Genau.
Und das sind Dinge, die mir passiert sind und ich vermisse auch meine Mama und meinen Bruder jeden Tag. Es gibt, glaube ich, keine Stunde, wo ich nicht dran denke. Trotzdem wusste ich immer, die Themen sind mir passiert, aber sie definieren mich nicht und ich habe trotzdem ein Recht darauf, irgendwann wieder glücklich zu sein.
Mhm.
Und das war immer so mein Gedanke, den ich mir immer wieder vor Augen geführt habe. Ich schaffe das.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich sitze hier und lächle, weil Toni, du mit deinen jetzt 23 ja. Jahren und dieses letzte Schicksal mit deinem Bruder liegt noch gar nicht so weit zurück. Mhm. Und du sitzt hier und sagst, ich weiß, dass Leben weitergeht und ich weiß, dass ich das schaffen kann. Und ich habe keine Ahnung, wo du das hernimmst. Du kannst das einfach nur in deiner DNA von deiner Mutter haben.
Wahrscheinlich.
Aber das ist also wahnsinnig schön. Stark. Für dich ist das normal, so gehst du mit den Dingen um. Das heißt nicht, dass du furchtbar gelitten und das waren schwere Zeiten für dich, aber genau davon reden wir ja gerade, dass man aus diesem Leid heraus trotzdem irgendwie Kraft schöpft und lernt weiterzugehen, aber das schaffen manche mit 50 nur schwerlich und du sitzt hier mit 23 und sagst.
Ja, das stimmt. Ich will auch nicht, dass es so einfach klingt, weil das ist es nicht und es kommt ja immer sehr individuell auch auf die Person an.
Genau, es kommt individuell auf die Person an, wie Toni sagt. Trotzdem wollte ich an dieser Stelle auch wieder verstehen, wie sie zu dieser Einstellung kommt, warum sie daran wächst und nicht verzweifelt. Darum habe ich einmal recherchiert, wie wir Menschen uns Resilienz aneignen. Das Oxford-Lexikon sagt, Resilienz ist unsere psychische Widerstandskraft. Resilient sind Menschen, die sich von traumatischen Ereignissen wieder gut erholen, so wie Toni. Es ist so ähnlich, wie wenn Wiederholungen zur Gewohnheit werden. Toni hat traumatische Ereignisse erlebt, festgestellt, dass das Leben lebenswert weitergehen kann und weiß das beim nächsten Mal schon. Darum hat sie eben auch gesagt, ich habe das einmal erlebt, ich schaffe das nochmal. Hilfreich dafür, dass man schon das erste traumatische Ereignis gut übersteht, ist ein gesundes Selbstvertrauen, das sich in der Kindheit bildet. Wenn Kinder erleben, dass sie mit Problemen selbstwirksam umgehen können, wächst ihre Bereitschaft, sich Aufgaben zu stellen. Und die Vorbildfunktion der Eltern spielt eine große Rolle. Da komme ich wieder auf Tonis Mutter zurück, so wie bei der Dankbarkeit eben. Tonis Mutter hat ihr den Eindruck vermittelt, dass Herausforderungen zu schaffen sind. Crazy. Alles bricht sich immer und überall auf die Kindheit runter. Das ist schon in so vielen Gesprächen, die ich in diesem Podcast geführt habe, vorgekommen. Kein Wunder, denn natürlich prägt sich da der Großteil unseres Erwachsenenlebens. Es gab jetzt also schnell einen Punkt, an dem Toni wieder nach vorne schauen wollte. Und jetzt passiert etwas Interessantes, das sie als nächstes erwähnt. Während viele eine gebrochene Person erwarteten, zeigte Toni sich stark. Das kann zu Irritationen im Umfeld führen. Ein Phänomen, das ich auch oft in meinen schwierigen Lebensjahren erlebt habe. Es ist wie eine zweite Viktimisierung. Toni ist kein Opfer und will in diesem Status auch nicht leben. Sie widersetzt sich der Erwartung, sichtbar leiden zu müssen, um sich Mitgefühl zu verdienen. Auch wenn Mitgefühl natürlich hilft und tröstet, kann ich verstehen, dass es einem irgendwann im Weg stehen kann. Sie will die Kontrolle über ihr Leben wiedererlangen und das gelingt ihr auch. Dass der Prozess nicht immer einfach war, erzählt sie im Folgenden. Und was für einen Umgang mit ihr sie sich von ihrem Umfeld gewünscht hat.
Es ist auch immer so sehr, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, gerade so das Umfeld oder irgendwie Personen, die mit einem von außen halt einfach in Kontakt stehen, einen in so eine Opferrolle von außen stellen. Also immer so, oh Gott,
du Arme
und jetzt noch mehr, wie soll man das schaffen? Und das immer wieder von außen kam. Und das macht es einen auch irgendwie schwieriger, wenn man halt auch gerade versucht, selber irgendwie sich natürlich nicht in diese Opferrolle, also ich zumindest habe versucht, mich nicht in diese Opferrolle zu sehen, sondern wirklich ja einfach nach vorne zu blicken. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Also mir hat Mitgefühl und Anerkennung meines Schmerzes und meines Leids geholfen, aber nur eine bestimmte Zeit lang.
Ja.
Also ich glaube nur so am Anfang. Irgendwann wollte ich darauf auch nicht reduziert werden, weil ich auch Angst hatte irgendwie als Opfer. Ich habe mich nicht als Opfer meines Lebens gefühlt. Aber noch einmal ganz kurz zurück, Toni. Wenn Menschen wie dich in ihrem Leben haben, denen so etwas passiert und fühlen sich vielleicht ein bisschen hilflos und wissen gar nicht so richtig, wie sie mit diesem betroffenen Menschen jetzt umgehen sollen. Ja. Es gibt ja auch keine Regel für jeden. Was hat dir gut getan und was hast du oder hättest du gebraucht?
Tatsächlich finde ich das ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich das auch oft hinterfragt habe. Das Allerwichtigste ist, finde ich einfach, schweigt nicht. Also wenn ihr wen kennt, der so ein Thema irgendwie gerade erlebt hat oder der wirklich gerade einen Todesfall im engsten Familienkreis hat, Ich glaube, ganz, ganz viele denken immer so, wenn ich jetzt was anspreche, vielleicht bricht die Person in Tränen aus, vielleicht löse ich irgendwas aus.
Ich will ihr den gleichen Schmerz nicht nochmal vor Augen führen. Ne, und
genau.
So.
Mhm. Und deswegen habe ich ganz oft, also in den allermeisten Fällen, einfach die Erfahrung gemacht, dass die Leute einen nicht fragen, wie es einem geht.
Mhm.
Und ich weiß, wie oft ich an irgendwelchen Tischen saß mit wirklich eigentlich engen Freunden.
Und die haben mich nicht drauf angesprochen.
Und haben mich nicht gefragt, wie es mir geht.
Ja.
Und das hat ganz, ganz viel immer in mir ausgelöst. Und ich habe da auch ganz viel mit meiner besten Freundin drüber gesprochen. Und ich glaube, dass es viele einfach aus Angst machen vor der Reaktion. Ich glaube gar nicht mal, dass es fehlendes Interesse ist oder so.
Weißt du, was mir das immer für ein Gefühl gegeben hat, wenn es nicht angesprochen wurde? Ich habe mich so einsam gefühlt und so isoliert.
Ja, voll.
Also ich weiß auch nicht, ich habe mich einsam gefühlt.
Aber
also,
hast du auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute Menschen einfach nichts sagen?
Ja, genau. Und ich mache es denen nicht zum Vorwurf, weil ich glaube wirklich, ne, die haben Angst und sie möchten dir nicht nochmal das antun und so. Und ich glaube, es ist auch eine Berührungsangst irgendwie vor dem Thema. Und vielleicht wollen sie auch gar nicht die Antwort hören, wenn sie fragen, wie geht es dir? Ich hätte mir auch immer gewünscht, dass ich drauf angesprochen werde.
Voll.
Und im Sinne von, vielleicht sollten wir noch sagen, wie drauf angesprochen. Also man muss ja nicht fragen, wie geht es dir? Ich meine, das ist, finde ich, auch eine legitime Frage, die man stellen kann. Aber man kann ja auch einfach sagen, ich denke viel an dich und ich schicke dir ganz, ganz viel Kraft immer wieder oder irgendwie so, ne?
Oder immer wieder wirklich vor Augen führen, wenn du ein offenes Ohr brauchst, ich bin wirklich da. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich halt in solchen Situationen nicht alleine fühlt.
Ich muss gerade an die Folge Die Liebe zu meinem Bruder mit Behinderung denken. Ja. Da hat Alexandra gesagt, dass auch Menschen Berührungsängste haben, anzusprechen, dass ihr Bruder, wie sie mit ihrem Bruder umgehen sollen. Genau, so war das. Sie hat gesagt, die sind manchmal ins Haus gekommen und er war auch da und dann haben die einfach so getan, als wäre er nicht da. Das war
ignoriert,
für sie auch das
ne?
Allerschlimmste. Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, den Mut zu haben, irgendwas zu sagen. Und wenn man seine eigene Unfähigkeit ausdrückt, selbst das ist ja in Ordnung, zu sagen, ich kann gerade nicht gut mit der Situation umgehen, Toni, mir tut das so weh für dich oder keiner, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das reicht ja schon, ne? Dann kannst du den Leuten ja auch helfen. Das habe ich auch ganz oft gemacht, dass ich Leuten geholfen habe, die selber irgendwie gar nicht so richtig mit mir umzugehen wussten, ne? Dass ich denen gesagt habe, du frag mich einfach immer, sprich mich einfach immer drauf an.
Ja, genau. Und wir sind ja jetzt auch wirklich Personen, wir reden ja, können da ja offen drüber reden und reden da vielleicht auch, also zum Beispiel, ich rede eigentlich ganz gerne über das Thema, weil das Thema, sonst säße ich auch nicht heute hier, aber weil es einfach zu mir gehört und warum soll ich das wegschweigen, weil
es gehört
von dir. Zu mir.
Ja,
ja, das finde ich nur ganz, ganz wichtig und hätte ich mir zumindest von einem Großteil meines Umkreises gewünscht, dass halt einfach mal jemand fragt.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Toni. Mich interessiert, wie du zu dem Thema Zugehörigkeit stehst, weil ich habe, nachdem ich meine Mutter und dann auch 15 Jahre später meinen Vater verloren habe, hatte ich immer so ein Thema mit meiner Frage, zu wem gehöre ich eigentlich so richtig? Also ich habe mir immer gewünscht, zu einer festen Einheit zu gehören, die immer mehr zerfiel und bröckelte. Und ich habe heute oft noch das Gefühl, ich bin so ein Satellit im All und weiß gar nicht so richtig, wo ich andocken soll. Meine Freunde sind zu meiner Familie dann geworden. Ich bin auch ganz dankbar, dass ich einen kleinen, festen, verlässlichen Freundeskreis um mich herum habe, die mir sehr viel bedeuten. Mhm. Und die geben mir ein Gefühl von Zugehörigkeit. Es ist und bleibt aber ein sehr, sehr sensibles Thema in meinem Leben. Wie geht's dir damit?
Also erstmal tut mir leid, dass du dich so fühlst oft. Und ich glaube auch, dass, also natürlich ist Blutsfamilie, wenn die dann irgendwann nicht mehr da ist, ganz, ganz schwierig, weil das ist einfach verankert in einem. Aber trotzdem ist es ja wundervoll, dass man wirklich Freunde in seinem Umkreis hat, die einem halt auch, die man sich aussuchen kann, ne? Und die einfach für einen da sind. So geht es mir natürlich auch. Also meine beste Freundin ist auch einfach meine Familie.
Mhm.
Ich darf aber ganz ehrlich sagen, dass dadurch, dass ich halt einfach in dieser unglaublichen Liebe aufgewachsen bin, ja, dass ich einfach aus tiefstem Inneren einfach diese Liebe in mir trage. Und deswegen, ja, ich glaube, ich oft trotzdem einfach geliebt und gesichert und fest im Leben fühle. Und ich glaube, das habe ich auch natürlich meiner Mama zu verdanken. Und deswegen habe ich auch ganz stark dieses Urvertrauen und weiß, dass letztlich trotzdem alles gut wird, so doll in mir.
Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle, wie man, was für eine Grundlage. Also ich bin auch sehr, Ja, sehr. Also meine Mutter war eine sehr warmherzige, liebevolle Frau, die mir, glaube ich, auch ganz, ich trage ganz viel Liebe in mir auch.
Das merkt man auch.
Das hoffe ich. Und auch für mich selber, also auch wenn ich immer mal wieder über mich selber stolper.
Schön.
Und ich lebe gleichzeitig irgendwie auch intensiver. Also im Sinne von, ich habe den Tod so nah erlebt, so oft, dass ich heute das Gefühl habe, was kann mir denn heute eigentlich noch passieren? Und das macht dich so,
Gedanke.
Ne, das macht dich so mutig. Also ich gehe auch Risiken ein, weil ich denke, kann nichts Schlimmeres passieren als das, was mir schon passiert ist. Und ich meine jetzt nicht, also ich bin nicht Fallschirmspringerin oder so. Aber ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl manchmal heute, es gibt nichts, was mich noch umhauen kann. Und dann passieren aber doch wieder Dinge, die mich umhauen.
Klar. Nee, aber das ist bei mir genauso und das hat vor allem der Tod meines Bruders mir nochmal gelehrt, weil er war immer so ein kompletter Lebemensch und ich bin auch ein Lebemensch, aber ich war immer nochmal mehr mit diesen Sicherheitsgedanken verbunden und das hat bei mir auch nochmal ganz viel verändert im Sinne einfach, ey, wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwas zu machen, dann mache ich das. Und
das
dann
meinte ich mit
buche
intensiv,
ich auch den
genau.
Urlaub und dann sitze ich nicht zu Hause und spare mir irgendwie einen Wolf, weil das Leben ist zu kurz und vielleicht passiert irgendwann was, wir hoffen nicht. Aber dann möchte ich doch jeden Tag genutzt haben und nicht irgendwie gewartet haben auf später.
Ja, und ich glaube, das ist eine Realisation, die du kriegst, wenn du gemerkt hast, wie schnell Leben vorbei sein kann. Also deine Mutter, die sehr jung gehen musste und dein Bruder noch viel jünger, dann lebst du, glaube ich, anders.
Komplett.
Weil du verstanden hast, die Tatsache, dass ich morgen früh aufwache, ist einfach nicht selbstverständlich. Ich lebe nach so einer Bustheorie, sag ich immer, Toni. Ich sage immer, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde und dann liege ich da und habe noch eine Minute, dann will ich zurückblicken und sagen, boah, ich bin so froh, dass ich dieses Stück Torte gestern noch gegessen habe.
Hundertprozentig.
Oder ich denke dann so, oh, ich bin so froh, dass ich nochmal richtig Hand drauf gemacht habe am Wochenende. Oder was das für jeden bedeutet. Oder dass ich diesen wunderschönen Spaziergang gestern noch gemacht habe. Keine Ahnung, ne? Aber wirklich, ja, einfach machen, nicht aufschieben.
Ist ja auch eine ganz, ganz positive Botschaft, die man irgendwie daraus mitgenommen hat.
Und du bist noch so jung und hast das jetzt schon gelernt. Ich hätte dir gewünscht, dass es dir erspart bleibt, aber jetzt bist du so beeindruckend stark aus diesen schlimmsten Erlebnissen rausgekommen, die man sich vorstellen kann. Hast du aufgrund deiner Erfahrungen auch Ängste entwickelt? Also gibt es so negative Nachwirkungen, unter denen du leidest?
Verlustängste war anfangs schon ein großes Thema bei mir. Ist natürlich klar, wenn du das dann zweimal erlebst und jetzt auch gerade, weil ich sag mal von meiner Ursprungsfamilie, also Mama, Papa und mein Bruder, ist ja jetzt quasi nur noch mein Papa da. Natürlich sind neue Personen dazugekommen, die auch meine Familie heute sind. Aber ja, es macht natürlich schon der Gedanke, dass ich irgendwann meinen Papa verlieren werde, das ist ja ein Fakt, und ich dann quasi allein bin, ja, macht natürlich schon was mit mir. Ich weiß, dass ich niemals ganz allein sein werde und ich habe meine Freunde und ich habe mein Umfeld und ich werde auch irgendwann eine eigene Familie vielleicht haben, aber trotzdem macht der Gedanke natürlich was mit einem. Das war halt von vornherein etwas, wo ich Angst vor hatte, dass ich irgendwann diese Angst haben werde. Wenn ich das gemerkt hätte bei mir, hätte ich mir auch sofort psychologische Unterstützung einfach zur Seite genommen. Ist bislang nicht so, aber falls es irgendwann so sein sollte, würde ich das Thema angehen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Die Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, haben mich total stark gemacht als Mensch und gleichzeitig total verletzlich. Also so beides. Ich habe so eine totale Verletzlichkeit an mir und eine ausgeprägte Lebensstärke auch.
Ich glaube, wir sind da echt wirklich sehr, sehr ähnlich.
Toni, ich stelle mir vor, dass vielleicht Zuhörerinnen oder Zuhörer ausgerechnet diese Folge gewählt haben zum Anhören, weil sie vielleicht gerade selber einen Schicksalsschlag hinter sich haben oder mittendrin stecken. Darum würde ich von dir gerne wissen, was hat dir in den Zeiten geholfen, darüber hinwegzukommen?
Also es gab so zwei äußerliche Faktoren, würde ich behaupten. Zum einen Routine war bei mir super, super wichtig. Das ist auch ganz, ganz individuell. Wenn man jetzt in der Situation ist und man sagt, ey, ich kann morgens nicht aufstehen, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann nicht zur Schule gehen, zum Studium, wohin auch immer, dann bleibt zu Hause, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, es ist völlig in Ordnung, man ist manchmal wegen einem gebrochenen Zeh, keine Ahnung, 3 Wochen krankgeschrieben und wegen sowas erwartet man von sich selbst, morgen
wieder
auf
zur
Arbeit
zu
gehen.
Ach, so schön, dass du das sagst.
Ja, mir hat im Gegensatz Routine komplett geholfen. Also mir hat es einfach sehr, sehr viel gebracht, zu wissen, dass ich morgens eine Aufgabe habe.
Zur Arbeit zu gehen.
Genau, dass ich gebraucht werde. Ich habe auch das große Glück, dass an meinem Arbeitsplatz einfach sehr viele Menschen sind, die sehr positiv sind. Wir haben immer ganz viel Spaß. Nicht, dass ich die Themen verdrängen wollte, aber man konnte auf der Arbeit einfach mal an was anderes denken.
Mhm.
Und das hat mir ganz, ganz viel Stabilität gegeben. Darüber hinaus natürlich Umfeld. Verschließt euch nicht. Wenn euch Menschen Hilfe anbieten, dann nutzt die. Unternehmt was. Geht trotzdem raus. Ich glaube, das sind so Sachen, die einem einfach immer wieder ganz viel Kraft geben. Es ist mega hart, einfach diese Gefühle zu durchleben. Ich glaube, es gibt also diese Gefühle von jemandem unglaublich zu vermissen und niemals wieder mit diesen Menschen reden zu können, kann einen wirklich kaputt machen. Trotzdem ist es wichtig, ihr könnt langfristig wieder glücklich sein und es ist möglich, aber dafür muss man einmal da durchgehen.
Und ich sag euch, wenn ich mir Toni angucke, die hat einen wahnsinnigen Glanz um sich herum und ist so ein, also so eine, du hast so eine tolle Aura, oh, so
danke.
Eine tolle Ausstrahlung. Darum, ja, nehmt es euch zu Herzen, ja. Was Toni gesagt hat, es scheint zu stimmen, denn sie steht so voll im prallen Leben.
Du ja auch.
Und Käse. Ich auch. Auch, das ist auch so. Ich liebe das Leben. Ich bin total lebensbejahender Mensch. Und
guck mal, wie schön.
Ganz neugierig auf alles, was da noch so kommt. Toni, wie hieß dein Bruder?
Timon.
Timon?
Ja.
Ach, was ein schöner Name, ungewöhnlich.
Ja, voll.
Antonia und Timon.
Mhm.
Weißt du, Toni, meine Mutter hat in ihrem Brief geschrieben, Menschen leben dort weiter, wo man an sie denkt und über sie spricht. Und in dem Sinne glaube ich, dass sie immer bei dir sind und dich viel begleiten.
Voll.
Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und Mut und dass du die Schönheit und den Wert des Lebens immer so vor Augen behältst, wie du es heute mit uns geteilt hast. Ich bin ja mal ganz gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Ich vielleicht auch.
Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren nochmal.
Hätte ich auch.
Ich würde ja so gerne wissen, wie du dein Leben so weitergehst, was für Entscheidungen du triffst.
Das machen wir.
Bleib so wunderbar, wie du bist, Toni.
Vielen, vielen Dank für deine Worte, Kat, und dass ich heute hier sein durfte.
Tausend Dank, dass du hier warst.
Sehr
es war
gerne.
Sehr berührend und wunderschön, mit dir zu reden heute. Und ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und ein wunderschönes, pralles Leben.
Vielen Dank.
Mach es gut.
Ciao, ciao.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ja, mehr kann ich dem nicht zufügen. Danke für deinen Mut, Toni, uns deine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja manchmal am Ende der Folge das Bedürfnis, Dinge zu sagen, die ich noch ganz wichtig finde. Aber heute habe ich das Gefühl, alles Wichtige und Wunderschöne zu diesem Thema hat Toni gesagt. Ich weiß nur eins, das pralle Leben wünsche ich ihr wirklich von ganzem Herzen mit vielen, vielen schönen Momenten, tollen Begegnungen, ganz viel Liebe und weiterhin so viel Kraft. Das wünsche ich auch mir. Und euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören heute, liebe Grüße an euch alle und bis bald an dieser Stelle. Macht es gut. Tschüss.